Also die Einteilung beim Gebärmutterkrebs hat sich in den letzten Jahren komplett geändert. Die Ursache oder die Basis dafür waren die Ergebnisse vom Cancer Genome Atlas, wie ich vorher schon erwähnt habe. Ein riesiges Projekt, wo diese Tumore molekular sequenziert wurden und wo wir gelernt haben, dass es nicht, wie wir damals gedacht haben, ein Typ 1 und ein Typ 2 Karzinom gibt, sondern dass es derzeit 4, mittlerweile sogar 5 verschiedene Erkrankungen sind.
Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Im Hörgang MedUni Wien stellen wir Mediziner und Medizinerinnen vor, die kürzlich eine Professur angetreten haben. Und ich mache diese Sendung jetzt auch schon ein paar Jahre. Und wir hatten schon viele Spitzenärzte und Ärztinnen aus allen Fachgebieten hier bei uns oder wir waren bei Ihnen. Aber einen international anerkannten Gynäkologen und Onkologen vereint in einer Person, das ist auch für unseren Podcast eine Seltenheit. Professor Stefan Polterauer, hallo.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Stefan Polterauer ist Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde. Er hat zahlreiche internationale Studien geleitet und ist seit Juli Professor für Gynäkologische Onkologie an der MedUni Wien. Mit ihm wollen wir über personalisierte mit Therapien, neue Behandlungen und die Zukunft der gynäkologischen Krebsmedizin im Allgemeinen sprechen. Danke, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen.
Vielen Dank, freue mich.
Bevor wir über die Forschung und die Innovation sprechen an dieser Abteilung, möchten wir Sie ein bisschen als Person kennenlernen. Wie sind Sie eigentlich in dieses sehr spezielle Fachgebiet gekommen?
Ja, die gynäkologische Onkologie ist ein sehr breites Fach, wo wir einerseits Patientinnen mit Operationen behandeln können, aber auch die Möglichkeit haben, mit Systemtherapien, mit zielgerichteten Therapien zu behandeln. In dem Bereich gibt es auch sehr viele interessante Forschungsschwerpunkte, die mich schon früh fasziniert haben. Und in der klinischen Betreuung ist da etwas ganz Besonderes, dass wir Patientinnen häufig über einen sehr langen Zeitraum behandeln. Wir haben teilweise junge Patientinnen, und die wir über ihr Leben dann nachsorgen, haben aber auch ältere Patientinnen, die wir hier behandeln.
Sie waren als Postdoc am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Manhattan in New York. Was hat Sie diese Zeit gelehrt?
Ja, die Zeit in den USA war eine sehr inspirierende Zeit. An dem Memorial zu arbeiten, hat mich sehr über den Tellerrand blicken lassen. Die Kooperation dort mit unterschiedlichen Labors war eine inspirierende Erfahrung. Es war damals so, dass die Daten des Cancer Genome Atlas publiziert wurden. Der erste Autor dieser Publikation war ein Kollege aus dem Nebenlabor von mir, und dieses Umfeld war einfach sehr bereichernd. Dort konnte ich einerseits die Basisforschung erkunden, konnte dort Techniken lernen und dann aber auch beginnen, in translationale Forschung einen Einblick zu bekommen.
Trotz dieser reichen internationalen Erfahrung sitzt mir hier ein noch immer junger Mann gegenüber. Ihre Habilitation haben Sie im Alter von 30 Jahren verfasst. Was hat Sie damals motiviert zu diesem Schritt?
Ja, das wissenschaftliche Arbeiten hat mich schon sehr früh interessiert. Ich habe meine wissenschaftliche Laufbahn hier im Haus damals an der klinischen Pharmakologie begonnen und habe dort die ersten Einblicke sammeln können in die, vor allem in Phase 1 Studien. Es war ein sehr interessantes Umfeld und wir haben weiterhin gute Kooperationen mit der klinischen Pharmakologie. Und seitdem hat es mich immer interessiert, die Forschung voranzutreiben, Dinge kritisch zu hinterfragen und letztendlich dadurch auch die Therapiemöglichkeiten von Patientinnen positiv zu entwickeln.
Und mit diesem Einblick in Ihre Laufbahn sind wir schon direkt bei Ihrer neuen Rolle an der MedUni Wien, am AKH Wien, angelangt. Seit Juli haben Sie die Professur für gynäkologische Onkologie inne, ein Fachgebiet mit enormer gesellschaftlicher Relevanz. Das sieht man allein schon an den verschiedenen Aktionsmonaten. September waren die gynäkologischen Krebserkrankungen dran, im Oktober ist Awareness für Brustkrebs an der Reihe und im November sind dann die Männer mit der Prostata dran. Welche Schwerpunkte wollen Sie mit Ihrer Professur setzen?
Im Wesentlichen möchte ich mich auf drei große Schwerpunkte konzentrieren, was die Forschungsagenten anbelangt. Erstens sind das chirurgische Studien, also wo es darum geht, innovative Therapiekonzepte, operative Therapiekonzepte zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Hier geht es letztendlich in eine angepasste Radikalität bei den Operationen, natürlich auch um minimalinvasive Operationszugänge und schonende Techniken. Der zweite Faktor sind Studien zum Thema von innovativen Krebstherapien. Hier arbeiten wir in dem Netzwerk der ENGOT und der GCIG, also das ist die europäische und die internationale gynäko-onkologische Forschungsgesellschaft. Und hier untersuchen wir bei Patienten mit onkologischen Erkrankungen neue Therapien. Das sind teilweise Immuntherapien, aber derzeit auch viele neue Substanzen wie die Antikörper-Wirkstoffkonjugate. Und der dritte Schwerpunkt ist die translationale Forschung. Hier haben wir jetzt ein Biobank-Programm aufgebaut in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der Labormedizin und der Pathologie und haben hier die Möglichkeit, die Dinge wirklich vom Labor, Bench to Bedside zu untersuchen, hier mehr zu verstehen über die Krebserkrankungen, über den Ursprung, über die Mechanismen, Resistenzentwicklungen etc. Und das ist der dritte wesentliche Schwerpunkt.
Sie haben jetzt die Bedeutung von Netzwerken beiläufig erwähnt, die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, wie auch nicht in der Medizin. Wie sieht diese Zusammenarbeit bei Ihnen im Alltag konkret aus?
Wir leben diese Interdisziplinarität im Alltag sehr. Das liegt mir auch am Herzen. Das beginnt schon bei der Therapieplanerstellung. Das heißt, wir haben hier ein interdisziplinäres Tumorboard, wo wir sehr eng mit Kolleginnen aus der Strahlentherapie zusammenarbeiten, aus der Radiologie und aus der Pathologie. Die Pathologie hat einen ganz starken Stellenwert, weil die molekularen Analysen von den Krebserkrankungen derzeit die Basis für einen Großteil unserer Therapien darstellen. Und so sind wir sehr stark vernetzt, auch im Comprehensive Cancer Center als interdisziplinäres gynäkologisches Krebszentrum. Und diese Interdisziplinarität geht natürlich über die MedUni Wien hinaus. Wir haben enge Kooperationen im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, international. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz essentielle Voraussetzung, wenn man gute Forschung und Medizin betreiben möchte.
Stichwort Comprehensive Cancer Center. Sie sind ja zum Beispiel Teil einer Forschungsgruppe zum Thema Präzisionsmedizin. Sie befassen sich mit Krebspatientinnen, bei denen praktisch alle palliativen Standardtherapien ausgeschöpft sind, die im Grunde austherapiert sind. Aber in etwa der Hälfte der Fälle können Sie diesen Menschen dennoch helfen mit einer Therapie. Wie darf man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
Die personalisierte Systemtherapie basiert auf molekularen Tests typischerweise. Hier gibt es etablierte Biomarker und das Ziel ist es, Therapien zu geben, die an gewissen Targets ansetzen, die auf der Krebszelle an der Oberfläche vorhanden sind. Und dadurch kann die Erkrankung gezielt behandelt werden, auch wenn die Erkrankung bereits eine Resistenz, wenn der Tumor bereits eine Resistenz gegen eine herkömmliche Chemotherapie entwickelt hat. Da sind diese Antikörper-Wirkstoffkonjugate natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Es gab jetzt auch eine große Studie, die ist jetzt letzte Woche in Nature Medicine publiziert worden, der Rome Trial bei soliden Tumoren, wo man gezeigt hat, dass Patientinnen, die mit so einer molekularen, zielgerichteten Therapie behandelt werden, ein wesentlich besseres Outcome haben als Patientinnen, die herkömmliche Therapien bekommen. Aber es geht darüber hinaus, es ist nicht mehr beschränkt auf Krebspatientinnen, die, wie Sie gesagt haben, austherapiert sind, wo die Standardtherapien nicht mehr ausschöpfbar sind, sondern diese Therapien haben mittlerweile längst den Einzug in die Erstlinientherapie gefunden. Wir haben auch hier vor allem Studien jetzt aktuell laufen zu den gynäkologischen Krebserkrankungen, wo wir diese neuen Substanzen, Immuntherapien, Antikörperwirkstoffkonjugate in die adjuvante Therapie integrieren können. Und das ist meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Zukunftsaspekte, dass die wirksamsten Therapien, die wir haben, im möglichst frühzeitig den Patientinnen gegeben werden.
Sie sind an zahlreichen internationalen Studien beteiligt, da haben wir jetzt schon ein bisschen einen Eindruck bekommen. Viele dieser Studien haben eben eine unmittelbare Auswirkung auf die Behandlung der Patientinnen. Zum Beispiel, in einer großen Lancet-Studie haben Sie mitgewirkt, die eine Immuntherapie bei Gebärmutterhalskrebs erfolgreich getestet hat. Was sind da die zentralen Ergebnisse?
Ja, wir haben bei der KEYNOTE-18-Studie teilgenommen. Auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Kooperation mit der Strahlentherapie zusammen, wo wir Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem Zervixkarzinom behandelt haben und ihnen zur Standardtherapie eine Immuntherapie, eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie gegeben haben. Wir haben ja eine wirklich exzellente Strahlentherapie im Haus, wo hervorragende Ergebnisse in der lokalen Kontrolle erzielt werden durch die Strahlentherapie, auch bei sehr fortgeschrittenen Tumoren. Das Ziel der Immuntherapie war es hier, vor allem auch eine Rückkehr der Krebserkrankung außerhalb des Beckens zu vermeiden. Und das ist gelungen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Patientinnen, die eine Immuntherapie dazu bekommen, ein längeres rezidivfreies Intervall haben und länger überleben bei gleicher Lebensqualität. Und letztes Jahr ist diese Therapie basierend auf dieser Studie zugelassen worden. Und das zeigt sehr schön, dass man hier eben Patientinnen einerseits früher den Zugang zu solchen Therapiemöglichkeiten geben kann im Rahmen von klinischen Studien und dass das auch bedeutend ist, dass das auch den Standard of Care verändern kann. Und wir wissen, dass Zentren, die klinische Studien anbieten, die Patientinnen auch besser betreuen und dass die Patientinnen da ein besseres Outcome haben.
Ich habe noch einen Aspekt zum Thema Studien. Sie haben nämlich auch an Studien zur, schwieriges Wort, molekularen Risikoklassifizierung bei Gebärmutterhalskrebs mitgewirkt. Das heißt, die molekularen Eigenschaften des Tumors rücken hier in den Mittelpunkt des Interesses. Wie verändert dieses Wissen die Therapieentscheidungen? Sie haben es eh schon eingangs mal ausgeführt. Und welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Also Ausbreitung des Tumors, Tumorstadium und auch der Gesundheitszustand der Patientinnen, das denke ich hier.
Also die Einteilung beim Gebärmutterkrebs hat sich in den letzten Jahren komplett geändert. Die Ursache oder die Basis dafür waren die Ergebnisse vom Cancer Genome Atlas, wie ich vorher schon erwähnt habe. Ein riesiges Projekt, wo diese Tumore molekular sequenziert wurden und wo wir gelernt haben, dass es nicht, wie wir damals gedacht haben, ein Typ 1 und ein Typ 2 Karzinom gibt, sondern dass es derzeit 4, mittlerweile sogar 5 verschiedene Erkrankungen sind. Das heißt, wir haben jetzt eine wesentlich präzisere Zuteilung zu den einzelnen Gruppen. Und da wissen wir, dass sich die Erkrankungen in ihrem biologischen Verhalten einfach deutlich unterscheiden. Das heißt, wir können die Prognose besser abschätzen und haben aber mittlerweile auch Therapiemöglichkeiten, die bei einzelnen dieser molekularen Subtypen besonders gut wirken können. Und auch das hat wieder zu klinischen Studien geführt. Das hat wieder zu neuen Zulassungen von Therapien geführt und letztendlich auch die Landschaft der Leitlinien beeinflusst. Und was wir gezeigt haben in unserem Projekt, das eine Kooperation war mit einem italienischen Zentrum, dass hier eben sich das auch in der klinischen Praxis deutlich verändert. Das zeigt wirklich einen Shift, auch was die Risikostratifizierung einteilt. Und was das bringt, ist, dass sie einerseits dann, und das ist auch ein Teil der Präzisionsmedizin, der personalisierten Medizin, dass sie bei Niedrigrisikosituationen die Therapie reduzieren können, deeskalieren können, wenn aber gewisse Risikofaktoren da sind, die wir dann eben sehr genau messen können, dass man eskalieren muss, dass man die Therapie erweitert und eben in der Gruppe noch eine weitere Therapiemöglichkeit ausschöpft.
Ich bemühe mich immer, eine Leserfrage einzubauen in diese Interviewgespräche. Eine Frage, die hin und wieder gestellt wurde, war, was passiert eigentlich mit den Gewebsproben, mit den Körperflüssigkeiten, mit den Gesundheitsdaten allgemein der Krebspatienten? Die werden ja nicht verworfen, sondern die werden in Biobanken dokumentiert. Wie wichtig sind diese Biobanken für Ihre Arbeit?
Wir laden alle Patientinnen ein, die bei uns behandelt werden, dass sie uns Gewebe zur Verfügung stellen. Dafür braucht es eine eigene Einverständniserklärung, damit das gemacht werden kann. Und dann ist es derzeit so, dass wir sowohl Tumorgewebe als auch Blut von Patientinnen im Rahmen von einer Biobank sammeln können. Stichwort Liquid Biopsy, also Tumorproben aus dem Blut. Das ist auch etwas, was sehr interessant ist und was vor allem fürs Monitoring von Erkrankungen wichtig, zunehmend wichtig wird. Und hier haben wir eine exzellente Kooperation mit der Pathologie und mit der Labormedizin, die hier ein wirklich Vorzeigemodell etabliert haben und hier das Gewebe und die Flüssigkeiten in einem sehr standardisierten Setting archivieren können. Und das erlaubt uns dann, Gewebe zu untersuchen nach spezifischen Mechanismen. Das hilft uns, die Entstehung der Erkrankung besser zu verstehen. Es hilft uns, die Heterogenität von Tumoren zu verstehen, Resistenzmechanismen gegen Therapien zu verstehen und letztendlich diese Dinge dann wieder in klinische Studien zu tragen. Man kann heutzutage auch schon sogenannte Organoide züchten. Das heißt, sie können erweiterte Zellkulturen etablieren, wo dann kleine Organe nachwachsen aus den Tumorzellen. Und hier ergeben sich noch weitere Möglichkeiten. Das heißt, man kann hier dann auch gewisse Therapien untersuchen. Und hier ist ein sehr breites Feld offen. Und diese Biobanken machen es uns natürlich möglich, mit sehr guten Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten und hier auch attraktiv zu sein für die Grundlagenforschung.
Wir sprechen heute mit Professor Stefan Polterauer, Spezialist für Gebärmutter- und Eierstockkrebs. Lassen Sie uns nun auf die Patientinnen schauen. Sie sind ja nicht nur Forscher, Sie sind auch behandelnder Arzt. Sie erleben die Patientinnen am Krankenbett und im OP. Welche Veränderungen sehen Sie in der chirurgischen Therapie in den letzten Jahren?
Also in der chirurgischen Therapie hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Ein ganz ein großes Thema ist natürlich die minimalinvasive Chirurgie, hier natürlich auch die robotische Chirurgie. Wir verwenden diese Plattformen in der Routine und haben hier die Möglichkeit, sehr präzise zu operieren. Die roboterassistierte Chirurgie beim Endometriumkarzinom hat uns hier ein neues Feld aufgetan. Wir können auch sehr komplexe Patientinnen hier schonend operieren. Auch sehr adipöse Patientinnen können wir operieren und haben dann eben die Feinheiten des Robotersystems zur Verfügung. Das beginnt bei einer sehr guten dreidimensionalen Visualisierung. Es geht weiter mit der Möglichkeit von Fluoreszenzdarstellung von Lymphbahnen, wo wir dann Sentinel, also Wächterlymphknotenentfernungen durchführen können. Also wir können präziser operieren. Dazu kommen auch hier eine Deeskalation teilweise bei den Erkrankungen, eben minimalinvasiv, nur dann radikale Operationen, wenn es wirklich notwendig ist. Wir haben hier die Möglichkeit, auch fertilitätserhaltend zu operieren. Das heißt, selbst Patientinnen, die eine bösartige Erkrankung des Gebärmutterhalses oder des Gebärmutterkörpers haben, können wir in gewissen Fällen eine fertilitätserhaltende Therapie anbieten. Auch bei den Ovarialkarzinomen ist das teilweise möglich. Dazu kommt aber eine wieder Eskalation in der chirurgischen Therapie, was das Ovarialkarzinom anbelangt, wo wir häufig mit Peritonealkarzinose zu tun haben, also wo der Tumor in der Bauchhöhle sich diffus ausbreitet. Und hier wissen wir, dass wir den Tumor komplett entfernen müssen. Das ist der wichtigste Prognosefaktor. Das heißt, hier wiederum Eskalation der Therapie, Interdisziplinarität, hier arbeiten wir auch zusammen mit der Viszeralchirurgie, Kolorektalchirurgie, mit der Urologie und haben hier ein großes zentralisiertes Programm aufgebaut und können hier den Patientinnen eine sehr erfolgreiche Operationsmöglichkeit anbieten. Hier ist die Anästhesie und die Pflege auch eine ganz wichtige Kooperationspartner, weil wir hier seit einigen Jahren ein sogenanntes ERAS-Konzept anwenden. Also das heißt Early Recover After Surgery. Früher hat man das als Fast Track bezeichnet. Das heißt, wir wollen Patientinnen möglichst schnell wieder aus dem Bett mobilisieren bekommen. Wir wollen kurze stationäre Aufenthalte. Wir wollen, dass die Patientinnen möglichst schnell wieder fit werden. Und hier wissen wir, dass diese Konzepte auch die Prognose von Patientinnen positiv beeinflussen.
Sie leiten ja eine eigene Arbeitsgruppe an der MedUni Wien für klinisch-gynäkologisch-onkologische Studien. Wie helfen eigentlich grundsätzlich gefragt klinische Studien den Frauen, also ihren Patientinnen, damit sie den Zugang zu innovativen Therapien leicht erhalten?
Wir versuchen, möglichst vielen Patientinnen eine Teilnahme an einer klinischen Studie anzubieten. Das ist eine unserer Aufgaben hier an der MedUni Wien. Wir wissen, dass Patientinnen, die in klinischen Studien betreut werden, eine bessere Prognose haben. Das basiert auf vielen verschiedenen Ursachen. Eine ist sicher, dass die Patientinnen frühzeitig die Möglichkeit haben, zu Substanzen, zu Medikamenten einen Zugang zu bekommen, der sonst nicht möglich wäre. Der Zulassungsprozess von Medikamenten ist ein langwieriger, über Phase 1, 2, 3 Studien. Und viele Medikamente, die wir erforschen, werden erst ein paar Jahre, nachdem sie in der Studie verfügbar sind, dann in der Routine verfügbar. Das heißt, das ist mal ein ganz wichtiger Faktor. Dazu kommt natürlich, dass man im Rahmen einer klinischen Studie sehr standardisiert behandelt ist. Man hat sehr klar vorgegebene Untersuchungen. Die Spielregeln sind sehr klar festgelegt, an die man sich hier zu halten hat. Die Behandlung ist sehr klar definiert und kontinuierlich. Und deshalb ist das eine gute Möglichkeit für Patientinnen, hier teilzunehmen.
Vielen Dank. Zuletzt noch kommen wir zu der Frage, wie es in Zukunft weitergehen wird, sowohl in der Forschung als auch in der Ausbildung. Die Onkologie entwickelt sich ja rasant weiter und Sie engagieren sich auch stark in der Ausbildung des Nachwuchses. Welche Entwicklungen erwarten Sie in der gynäkologischen Onkologie in den nächsten 10 Jahren?
Ich glaube, dass das Fach der gynäkologischen Onkologie weiterhin ein sehr spannendes Fach ist, auch im Rahmen der Ausbildung und auch für junge Kolleginnen attraktiv ist, weil es, wie gesagt, ein sehr breites Fach ist, wo wir verschiedene Erkrankungen behandeln, wo wir junge und alte Frauen behandeln, wo wir eben auch fertilitätserhaltend behandeln können, chirurgische Therapien, Systemtherapien. Also ein breites Fach, wo es viel zu lernen gibt, viel zu erforschen gibt. Wir haben derzeit ein Ausbildungsprogramm für gynäkologische Onkologie auf klinischer Seite. Das heißt, wir haben hier ein zertifiziertes Programm für ein gynäko-onkologisches Fellowship. Das ist von der ESCO, von der Europäischen Gynäko-Onkologie-Gesellschaft, zertifiziert. Und hier ist es so, dass wir eben Kolleginnen, die ihre Facharztausbildung abgeschlossen haben, weiter ausbilden können für die spezialisierten Eingriffe und Therapien in unserem Bereich. Dazu ist es natürlich bieten wir ein breites Konzept an für de facto alle Kolleginnen in unterschiedlichen Ausbildungsstatus, sei es jetzt Studentinnen oder PhD-Studentinnen, Assistenzärztinnen oder Fachärztinnen. Und das ist natürlich wichtig, auch um als Arbeitgeber hier attraktiv zu bleiben und weiterhin die jungen Talente hier bei uns an der Universität weiterhin zu binden und zu fördern.
Was möchten Sie persönlich in Ihrer Professur unbedingt erreichen? Also der Rektor der MedUni Wien spricht gern von Moonshots. Also was sind so Ihre Visionen?
Ja, mir liegt dieser Bereich natürlich sehr am Herzen und ich bin froh, dass ich jetzt durch die neue Funktion die Möglichkeit bekommen habe, den Bereich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich alles eine Teamleistung. Wir sind ein sehr starkes Team, das sich laufend weiterentwickelt und haben hier wirklich in unseren Arbeitsgruppen hier die qualifiziertesten, motiviertesten Mitarbeiterinnen. Und das Ziel ist es hier, dass wir unseren Patienten letztendlich die beste Betreuung bieten können, dass wir hier mit den Studien das Feld weiterentwickeln. Es geht natürlich soll von einer Behandlungsmedizin zu einer präventiven Medizin gehen. Das heißt, auch die Schwerpunkte Prävention und Genetik sind ein relevantes Thema, auf das ich neben den genannten Forschungsaspekten in Zukunft mich weiter konzentrieren möchte.
Herr Professor Polterau, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir haben heute gehört, wie stark die gynäkologische Onkologie in Wien international vernetzt ist, wie personalisierte Therapien die Behandlung von Krebs verändern und wie Forschung und Klinik Hand in Hand gehen. Das war der Hörgang aus dem AKH Wien, der MedUni Wien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war der Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der MedUni Wien.